Deutschlandfunk Interview.
Natürlich gibt es auch in diesem Jahr viel Chrom und PS auf dem Frankfurter Messegelände zu bestaunen und eine stattliche Anzahl von Hybrid- und Elektroautos. Doch seit dem SUV-Unfall von Berlin mit 4 Toten hat sich der Druck auf die Branche ohnehin seit dem Dieselskandal in der Kritik noch einmal deutlich verschärft, zumal es jetzt auch neue Berichte über verbotene Abschalteinrichtungen selbst für neuere Dieselmotoren von Volkswagen gibt. Am Telefon ist nun der verkehrspolitische Sprecher der FDP, Oliver Luksic. Herr Luksic, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Münchenberg.
Herr Luksic, halten Sie es für denkbar, dass selbst in neueren Dieselmotoren bei Volkswagen unerlaubte Abschalteinrichtungen verbaut worden sind?
Herr Münchenberg, ich höre das auch jetzt ganz frisch, was bei Ihnen vermeldet wird. Ich kann das sehr schwer einschätzen. Das muss in der Tat geprüft und aufgeklärt werden. VW hat ja bereits 1 Milliarde Euro Strafzahlungen leisten müssen. Quasi alle Hersteller, also nicht nur Deutsche, haben in einer Grauzone gearbeitet. VW hat die eindeutig überschritten. Ob das jetzt auch bei diesen Fahrzeugen der Fall ist, das muss in der Tat jetzt der Verkehrsminister aufklären.
Dann lassen Sie uns den Blick mal etwas weitern. Die Branche hat ja versprochen, dass sie nach dem Dieselskandal es mit den Grenzwerten und auch dem Klimaschutz ernst meint. Ist das glaubwürdig, wenn gleichzeitig jetzt der Absatz von SUVs, also diesen schweren Geländewagen, immer weiter ansteigt?
Also erstmal glaube ich, dass es normal ist, dass die Hersteller das produzieren und liefern, was der Kunde nachfragt. Und der SUV ist ein Stück weit der neue Kombi. Und auch aufgrund des demografischen Wandels gibt es hier eine verstärkte Nachfrage. Und wenn es zum Beispiel zu einem elektrisch betriebenen SUV kommt wie dem e-tron, muss man das, glaube ich, auch ein bisschen differenzierter betrachten. Und ich halte auch diese Debatte um SUV-Verbote für völlig überzogen und finde es auch nicht in Ordnung, dass man da aus einem Einzelfall, einem tragischen, da so eine Gesamtdebatte führt. Ich glaube, die Hersteller haben eine Reihe an Innovationen auf den Markt gebracht. Das Problem ist, die Elektrifizierung des Antriebsstrangs führt dazu, dass Fahrzeuge teurer werden. Und das ist das Kernproblem, was zu einem doppelten Paradoxon führt. Also es wird sowohl für die Hersteller verdienen weniger Geld und für den Kunden wird es teurer. Und deswegen wird meines Erachtens das, was wir jetzt schon erleben, die negativen Nachrichten aus der Automobilindustrie werden weiter anhalten.
Dann lassen Sie uns trotzdem bei den Geländewagen nochmal bleiben. Braucht man Geländewagen in der Stadt?
Sie müssen sich ja mal das anschauen, das sind in der Regel kleinere SUVs, die gar nicht sehr viel mehr verbrauchen. Das ist aber, Sie haben zum Beispiel auf der Plattform des VW Golf dann VW-Produkte, die ein Stück höher sind, die verbrauchen nicht sehr viel mehr, ob man das braucht oder nicht.
Wir haben auch Modelle, die wiegen über 2 Tonnen und als Benziner verbrauchen die dann schon ganz ordentlich Sprit.
Also wenn wir es nach dem Gewicht gehen und da eine SUV-Verbotsdebatte führen, dann müssten wir sagen, der Tesla S wiegt mehr als der Porsche Macan. Da ruft jetzt auch keiner nach einem Tesla S-Verbot. Also insofern, glaube ich, muss man das differenziert betrachten. Ob das immer Sinn macht, weiß ich nicht. Die Kunden zahlen ja dafür auch, sage ich mal, mehr Kfz-Steuer, andere Punkte. Also ich glaube, das Kernproblem ist, auch aufgrund des demografischen Wandels, fragen die Kunden das nach. Und ich bin auch dafür, dass das am Schluss dem Kunden überlassen bleibt, mit welchem Fahrzeug sie sich fortbewegen wollen.
Nun hat Daimler-Chef Ola Källenius gesagt, SUVs seien, Zitat, zeitgemäßer und nachhaltiger Luxus. Sehen Sie das auch so?
Also ich möchte da nicht drüber urteilen, mit welchem Fahrzeug die Menschen sich von A nach B fortbewegen. Also ich glaube auch nicht, dass es der Weisheit letzter Schluss ist, dass jetzt ausgerechnet in Stadtregionen das vermehrt genutzt wird. Aber der springende Punkt ist, ich glaube, die Debatte ist ein bisschen typisch deutsch. Da kommt zusammen die Klimadiskussion, die manchmal ein Stück weit hysterisch auch geführt wird, und die Neiddiskussion. Also insofern gibt es auch mit Sicherheit berechtigte Kritikpunkte am SUV-Phänomen, aber es gibt halt Menschen, die das einerseits als den neuen Kombi sozusagen nutzen aufgrund des Raumes Angebot und aufgrund des demografischen Wandels ist es so, dass gerade ältere Menschen das bequeme Ein- und Aussteigen schätzen. Und ich glaube, man darf nicht alle SUVs in einen Topf werfen. Es gibt natürlich diese Riesen-SUVs und die gerade im Moment boomen diese kleineren SUVs. Das sind eigentlich normale Fahrzeuge, die ein Stück höher gemacht werden, die nicht so viel mehr verbrauchen. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich fahre keinen SUV, habe es auch nicht vor, aber möchte das am Schluss doch den Menschen überlassen, mit welchem Fahrzeug sie sich bewegen.
Luksic, Sie sagen, am Ende soll ja ein bisschen der Markt regeln. Auf der anderen Seite hat der Staat ja durchaus eine Lenkungswirkung. Warum soll man nicht größere und schwere Autos einfach höher besteuern, weil sie eben doch am Ende deutlich mehr verbrauchen?
Also Sie haben ja eine Reihe an Fahrzeugen, für die Sie gar keine Kfz-Steuer zahlen, während hingegen natürlich SUVs sehr viel stärker besteuert werden. Ich darf daran erinnern, dass die Große Koalition gesagt hat, sie will keine Steuererhöhung, und dennoch wurde die Kfz-Steuer ja erhöht durch die Umstellung auf den WLTP-Modus. Also die werden ja sehr viel mehr besteuert. Man zahlt auch mehr Versicherung, man zahlt auch mehr an der Zapfsäule. Also insofern ist das meines Erachtens der Fall. Das ist ja auch gerechtfertigt.
Aber die Regierung oder zumindest der SPD-Finanzminister will ja noch einen Schritt weiter gehen. Das ist zumindest ja eine Überlegung.
Das wird jetzt im politischen Raum diskutiert. Wie gesagt, die Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag gesagt, sie will keine Steuererhöhung, hat bereits die Kfz-Steuer trotz des anderslautenden Koalitionsvertrages massiv erhöht. Also ich glaube, das ist kein sinnvoller Schritt. Insofern bin ich da kritisch.
Ist effektiverer Klimaschutz, über den ja in Berlin auch gestritten wird, ohne weitere Beschränkungen im Straßenverkehr wirklich machbar? Um nochmal eine Zahl zu nennen, in der EU sind 30% der CO2-Emissionen, dafür ist der Verkehr verantwortlich. Davon entfallen wiederum 72% auf den Straßenverkehr. Also muss man nicht da konkret ansetzen?
Das ist mit Sicherheit ein Thema, das man angehen muss, und das wird ja auch gemacht. Man muss ja dazu sehen, dass gleichzeitig die Zahl der Menschen zugenommen hat und auch die Mobilitätsbedürfnisse. Also der Verkehr nimmt massiv zu. Die Emissionen sind relativ stabil geblieben, trotz steigenden Verkehrs. Ich glaube, dass wir über den Zertifikatehandel den ausdehnen müssen auf den Verkehrsbereich, damit wir eben technologieoffen Innovationen fördern. Was wir derzeit erleben, ist, dass die Politik sehr einseitig durch die EU-Flottenregulierung, aber auch durch nationale Maßnahmen wie Kaufprämien und andere sehr einseitig auf die Elektromobilität setzt. Und das ist, glaube ich, auch volkswirtschaftlich nicht sehr klug und einer der Gründe oder ein Hauptgrund, warum auch die deutsche Automobilindustrie jetzt in sehr große strukturelle Probleme geraten wird. Ich glaube, es wird auf mittlere Sicht auch andere Antriebsformen geben, die interessant sind. Wir sehen ja, dass Japan beispielsweise sehr stark auf das Wasserstoffauto setzt. Und ich möchte, dass wir hier innovationsoffen und technologieoffen herangehen. Ich glaube, wir sehen auf der IAA eine ganze Menge Innovationen. Es werden auch weitere kommen. Es ist nur die Frage, ob der Staat besser weiß als die Automobilindustrie, welche Technologie in den Markt kommen soll.
Sie haben die IAA angesprochen, Herr Lukasic. Da werden ja viele auch E-Autos gezeigt, wie in den Jahren zuvor. Vielleicht sind es dieses Jahr jetzt mal ein paar mehr als in den Vorjahren. Aber auf der anderen Seite gibt es ja nach wie vor Probleme mit der Reichweite, der Ladeinfrastruktur und dem hohen Preis. Also sind Sie da so hoffnungsvoll, dass die Kunden jetzt tatsächlich ihre Haltung zu diesen E-Autos ändern werden?
Also Sie haben genau das zentrale Problem angesprochen. Also der Diesel rutscht ab in der Beliebtheit aufgrund der eben genannten Debatten. Der Benziner steigt, der Hybridantrieb wird beliebter, aber die Elektromobilität verharrt ein wenig. Und das Kernproblem bleibt ja bestehen. Es ist in der Tat A, die Reichweite, B, das Aufladen, auch wenn Sie auch an einer Autobahn sind, das dauert eben relativ lange. Und das Kernproblem ist das folgende: Die Elektrifizierung macht zwar die Technik einfacher, aber nicht billiger. Und das führt eben dazu, dass beispielsweise der E-Corsa ja sehr viel teurer ist als der Verbrenner. Das heißt, gerade im Einstiegssegment, im Alltagssegment, da ist es sehr schwer, den Markt zu durchdringen. Und deswegen sehen wir eine Reihe an ganz spannenden und tollen Modellen eher im Oberklassebereich, weil da der Kunde bereit ist, für die teurere Technik zu zahlen. Und das ist das fundamentale Problem, vor dem jetzt die Automobilindustrie steht. Sie wird gezwungen, eine Technik einzuführen, mit der sie kein Geld mehr verdienen kann, wo weniger Menschen etwas fertigen, ein Produkt fertigen, das teurer wird, mit dem aber trotzdem die Industrie weniger Geld verdient. Und deswegen werden wir erleben, dass gerade das Volumensegment Ford, Opel sehr schnell unter massiven Druck geraten wird. Die Premium-Hersteller werden es ein Stück weit einfacher haben, aber auch denen macht das zu schaffen, weil die ja zeitgleich in neue Antriebe und in die Vernetzung investieren müssen. Deswegen glaube ich, dass die Nachrichten, die wir jetzt sehen, auch aus dem Bereich der Zulieferer und der ganzen Industrien, die um das Automobil rundherum sind, dass diese Nachrichten anhalten werden.
Wenn die Kunden jetzt die neuen Autos nicht kaufen wollen oder zumindest ein bisschen skeptisch sind, wird es am Ende dann auch nur mit Subventionen gehen, sprich, dass der Staat Prämien hier bietet für den Kauf von E-Autos?
Das ist ja schon der Fall.
Aber die reichen ja nicht. nicht aus.
E-Kaufprämie, ja. Genau. Das ist das Modell von VW. VW ist ja ein traditionell, historisch gesehen, staatsnaher Konzern. Der sagt, wenn der Staat will, dass wir das bauen, dann bauen wir das, dann soll der Staat das bezahlen. Das kann ich aus einer liberalen marktwirtschaftlichen Sicht so nicht unterstützen. Die Industrie macht ordentliche Gewinne und ich kann nicht in Zeiten knapper Haushalte nicht verantworten, dass jetzt noch mehr Geld da reinfließt. Also das ist ein Dilemma, das nur schwer aufzulösen ist. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt, wir sehen das ja schon bei den Autohändlern, in eine Phase reinkommen werden, dass die Industrie, die ja quasi per Quote gezwungen ist, solche Fahrzeuge herzustellen, die zulassen muss und die, wir werden sehen, dass solche Fahrzeuge bei den Händlern auf dem Hof stehen. Und das wird die nächsten ein, zwei Jahre ein Riesenproblem, weil gerade die kleineren Verbrenner vom Markt verschwinden müssen, aber gerade in diesem Einstiegssegment die Mobilität sich verteuert. Das heißt, die Elektromobilität wird sich vor allem im Oberklasse-Segment durchsetzen und das reicht aber nicht aus und das ist genau das Problem, vor dem wir derzeit stehen.
Sagt der verkehrspolitische Sprecher der FDP, Oliver Luksic. Herr Luksic, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Vielen Dank, Herr Münchenberg.